alles für uns getan hat, der sich hingegeben hat, das entspricht natürlich auch dem Tag, ein Stück, den wir feiern als Muttertag. Jemand, der sein Leben investiert für jemand anderen. Das ist richtig gut und auch gut, sich Zeit dafür zu nehmen. Dessen ist man sich ja durchaus nicht die ganze Zeit bewusst. Ja? Also ich denke, das, was Mütter erfahren, an dem, dass sie sich einerseits hingeben und an der anderen Seite so an Rückmeldung, das ist nicht immer unbedingt identisch. Da kann man auch ganz schön Stress haben als Elternteil, nicht nur als Mutter. Aber so geht es uns eigentlich auch in unserer Beziehung zu Gott. Wir sind uns unserer Beziehung zu Gott zwar innerlich irgendwie im Kopf bewusst, aber das zu leben, auszuleben, sich Zeit dafür zu nehmen, das ist schon etwas Besonderes. Und deswegen ist irgendwie Gottesdienst immer Himmelszeit. Ich habe mir ja vorhin überlegt, ob man Gottesdienst nicht auch einfach Himmelszeit nennen kann. Zeit, in der ich mir bewusst werde, wer ich bin, so ein Kind des Himmels. Jemand, der mit Gott in Verbindung steht und in dem man einfach gute Zeiten erlebt, die man sonst im Alltag vergisst. Ganz besondere Zeiten, in der man auch auf Gott hört, etwas mit ihm erlebt, weil man sich diese besondere Zeit nimmt. Und vielleicht würde es ja tatsächlich was auslösen, wenn wir Leute nicht nur zum Gottesdienst einladen, sondern zu einer Himmelszeit. So ein Stück Himmel erleben und Gottesdienst so drauf ausrichten, wie könnte das sein, Himmel erleben. Waren lauter so Gedanken, die mir mitgekommen sind in dem Thema heute, nahe am Herzen Gottes sein. Es gibt in unserem Leben einfach viele Herausforderungen. Und manche können auch überfordern. Umstellungen in der Gesundheit oder in der Familie. Veränderungsprozesse im Berufsleben, Arbeitsleben. Grenzen, die wir erleben. Und ein Stück geht es heute um Herausforderung, die jemand erlebt hat, von dem man sagen kann, eigentlich war der ganz nahe am Herzen Gottes. Aber in solchen herausfordernden Situationen, da verschwindet es immer wieder mal. Und ist gar nicht so leicht, an diesem Herzen Gottes dran zu sein. Was heißt eigentlich, am Herzen Gottes dran zu sein? Was bedeutet es? Jesus sagt mal in Johannes 14, 21, wer meine Gebote annimmt und danach lebt, der liebt mich. Und wer mich liebt, den wird mein Vater lieben. Auch ich werde ihn lieben und mich ihm zu erkennen geben. Einander lieben heißt, sich von Herzen nahe zu sein. Und Jesus sagt hier, wer auf das hört, was ich ihm als Wegweisung gebe, was ich ihm Gutes sage für sein Leben, der ist nahe an meinem Herzen dran und nahe bei mir. Und Johannes 15 heißt es immer wieder, sagt Jesus, ihr seid in mir und ich bin in euch. Und das ist eine gute Beschreibung, sich so nahe zu sein, von Herzen einander nahe sein, Gott nahe sein und er uns. Es gibt so Worte, die Jesus sagt, die unmittelbar sind, die uns direkt ins Leben hineinsprechen, wie bei Petrus in Lukas 5, Vers 5, als er dem Petrus sagt, geh hinaus und fische nochmal. Und das ist ein Wort, das direkt ins Leben hineingesprochen wird, wo Jesus dem Petrus ganz nahe war. Und es gibt Worte, die direkt einen ansprechen. Und die hört man eigentlich nur dann richtig, wenn man ausgerichtet ist. Ausgerichtet ist auf Gott. Wenn so das Herz mitschwingt mit Gott. Ist aber gar nicht so leicht. Ich möchte euch mit heute hineinnehmen in ein Erlebnis des Propheten Samuel, der gerade eine Herausforderung erlebt und der bekannt ist einfach durch seine Berufungsgeschichte. Und man könnte ihn nennen den Mr. Redeherr, denn dein Knecht hört. Redeherr, denn dein Knecht hört. Das war so das Ursprungserlebnis von Samuel, als er die Stimme Gottes gehört hat und lernen musste, da genau hinzuhören. Und interessanterweise war das der Priester Eli, der ihm das ja gesagt hat. Samuel hat als junger Mann ein paar Mal oder als Knabe diese Stimme Gottes gehört, konnte sie gar nicht zuordnen. Und Eli, ausgerechnet Eli, der alte Priester, der schon lange nichts mehr von Gott gehört hat, der wusste, hey, da spricht Gott zu Samuel und hat ihn auf die Spur gesetzt und gesagt, wenn du die Stimme hörst, dann sag, rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und so ist Samuel ein Hörender geworden auf Gott, der und dann Veränderungen erlebt hat. Veränderungen im Leben vom Richtertum zum Königtum und dann auch in die Berufung von Saul als König und von David als König. Und gerade diese Entwicklungen vom Richtertum zum Königtum waren schwer, da tat sich Samuel schon schwer und hat gesagt, Herr, jetzt wollen Sie einen König haben, statt auf dich direkt zu hören. Gut sein, so ist es, mach das. Und er hat eine zweite Entwicklung von Saul zu David erlebt. Und in die schauen wir heute einmal rein, wie es da den Samuel gegangen ist in diesem Veränderungsprozess, da nahe noch am Herzen Gottes zu sein und die Stimme Gottes auch zu hören und was wir daraus lernen können. 1. Samuel 16, die Verse 1 und 2. Und der Herr sprach zu Samuel, wie lange trägst du Leid um Saul, den ich verworfen habe, dass er nicht mehr König sei über Israel? Füllte dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich senden zu dem Bethlehem mit der Isai. Denn unter seinen Söhnen habe ich mir einen zum König ersehen. Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten. Der sprach, nimm eine junge Kuh mit dir und sprich, ich bin gekommen, dem Herrn zu opfern. Gott spricht zu Samuel. Und das ist ein sehr gnädiger Akt in dem Fall. Denn Samuel ist absolut mit sich beschäftigt. Mit sich selber. Und eigentlich nicht gerade der, der jetzt wirklich hört auf Gottes Stimme. Aber Gott spricht ihn an und sagt, Samuel, du hast ein Problem. Du trägst Leid. Du bist traurig um Saul. Warum war Samuel traurig? Saul war der König, den er berufen hat. Er war Mentor von Saul. Er hatte den Auftrag, diesen König zu begleiten und war ganz nah an ihm dran. Aber Saul selber war mit seinem Ohr nicht so nah bei Gott. Er war ein furchtsamer Mensch. Dieser Saul war ja schon ein König, der sich bei seiner Berufung hinter einem Wagenrad versteckt hat. Und dann gab es die Situation, dass Israel in den Krieg ziehen sollte. Und sie warteten auf Samuel, damit sie erst Gottesdienst feiern. Damit sie wirklich von Gott hören, was dran ist. Und Saul wartete und wartete, Samuel kam nicht und dann wurde er unruhig und das Heer wurde unruhig, das Volk wurde unruhig und auf einmal hatte Saul Menschenangst. Jetzt kann ich dem Volk nichts mehr sagen, das ist so unruhig, ich kann nicht mehr warten, bis Samuel kommt. Und da überschreitet er eine Grenze. Er tut etwas, was eigentlich dem Samuel vorbehalten war. Er fängt einen menschlichen Gottesdienst an. Ein Gottesdienst, der nicht aus dem Herzen Gottes kommt, sondern der aus seinem Herzen kommt. Ich muss jetzt unbedingt, da muss jetzt was geschehen, sonst geht es gar nicht mehr. Und Gott spricht ein klares Wort und sagt, nee, das geht nicht. Hey Saul, das war nicht in Ordnung. Und Samuel muss ihm das sagen. Und Gott sagt auch, nee, mit einem König, der nicht auf mich hört, will ich nicht weiter unterwegs sein. Und Samuel ist traurig. Und Samuel erzählt sich offenbar die ganze Zeit Geschichten der Traurigkeit und dessen, was er hätte alles anders vielleicht machen sollen, damit das ja nicht passiert ist. Wäre ich doch bloß 10 Minuten früher gekommen, dann wäre Saul nicht ungehorsam gewesen. Hätte ich doch dies und jenes gemacht. Und Samuel macht sich verantwortlich für Saul. Und hört nicht mehr auf das, was Gott möchte eigentlich, wie er unterwegs ist. Aber Gott hat einen Weg gewählt. Gott hat eine Entscheidung getroffen, aber Samuel tut sich schwer mit Hören. Da ist ein neuer Veränderungsprozess jetzt dran. Das wusste er schon vorher. Aber Samuel kann nicht gehen, weil er in diesem Denken der Traurigkeit und dem, was er alles falsch gemacht haben könnte, gefangen ist. Und das passiert immer wieder, solche Dinge, an denen wir mit uns selber beschäftigt sind, wo wir uns verantwortlich machen für andere, was sie falsch gemacht haben, da hören wir Gottes Stimme nicht mehr. Und das ist für Leiter ein wirkliches Problem, für Pastoren, für Älteste, für Leute, die Verantwortung tragen. Wenn wir uns anfangen, verantwortlich zu machen für andere Menschen, die selber auf Gott hören sollten. Weil wir dann nicht mehr in dieser Linie eigentlich unterwegs sind, wirklich genau auf Gott zu hören, was er will, sondern bei uns sind und dem, was wir tun sollten, bei unseren Fehlern, bei unseren Versagen. Aber wir müssen darauf hören, was Gott gesagt hat, auch in Gemeinden, auch in unserem Leben immer wieder. Es gibt Dinge von Traurigkeit, von Verlust, die uns blockieren können. Und die gehen sehr intensiv mit uns um. Und wir müssen eine Entscheidung treffen, wie wir mit solchen Gefühlen der Traurigkeit umgehen. Samuel hat offensichtlich da ein Problem. Wie lange trägst du Leid? Hat Gott gesagt. Fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Ich will dich senden zu dem Bethlehem mit der Isai. Denn unter seinen Söhnen habe ich einen zum König ersehen. Und Samuel aber sprach, wie kann ich hingehen? Saul wird's erfahren und mich töten. Jetzt hat Samuel Menschenangst. Angst. Befürchtungen. Was kann passieren? Saul wird es als Verrat werten. Vorhin war es so die Geschichte der eigenen Fehler, die man gemacht hat. Und jetzt geht es um Menschenangst, um Sorge, um Furcht, um Verrat. Kann ich das machen? Dann hat es doch Konsequenzen für mein eigenes Leben. Auch solche Geschichten können das Herz ausfüllen, wenn wir angstvoll werden, wenn wir die Konsequenzen für unser eigenes Leben befürchten. Was passiert, wenn ich dies oder jenes tue oder sage oder wage? Was werden die Leute über mich denken? Was ist, wenn sie das erfahren, was ich gerade tue oder gedacht habe? Oder wie werden Leute reagieren, wenn ich mich entscheide, auf Gottes Stimme zu hören und einen Weg zu gehen? Was passiert dann? Es kann sehr unterschiedlich sein. Ich glaube, dass jeder seine eigene Geschichte hat an der Stelle. Eine, die mich nicht verlassen hat, war die, als ich tatsächlich dann entschieden habe, als Christ zu sagen, nein, Wehrdienst mit der Waffe mache ich nicht. Andere haben sich anders entschieden. Die sind damals noch zur Bundeswehr gegangen. Ich habe gesagt, nee, ich mach's nicht. Und habe das meiner Mutter erzählt. Mein Vater hat damals nicht mehr gelebt. Und meine Mutter hat ganz schlimme Kriegserfahrungen gemacht. Die haben sie wirklich verfolgt. Und ich hatte eigentlich erwartet, dass sie aufgrund dieser Kriegserfahrungen froh ist, dass ich das nicht mache, sondern dass ich sage, nee, wer denn mit der Waffe ist, nicht. Und die Reaktion ist, dass ich das tun will. Und der Hintergrund war der, dass es damals einfach diese Gewissensprüfung gegeben hat, in denen du da mit einem Beisitzer, mit einem Richter und mindestens zwei Beisitzern befragt wurdest. Gerichtsverhandlung. Und sie hat intensivst mich bearbeitet, zur Bundeswehr zu gehen. Und das war für mich als junger Mensch tatsächlich eine Herausforderung, zu sagen, nee, ich mache das, was ich von Gott gehört habe. Konsequenzen im eigenen Leben, da gibt es noch mehr. Konsequenzen für mich, damals aus dem Berufsleben ins Studium nach Hamburg zu gehen, mit Frau und zwei Kindern. Wie findet man eine Wohnung in Hamburg, 800 Kilometer entfernt? Wie funktioniert das passend, wenn man da nicht einfach hingehen kann? Wie wird das finanziell gehen? Was wird es sein? Es gab da viele Befürchtungen, Ängste, Konsequenzen im eigenen Leben, die da sind, heute auch noch verfolgen. Was sagt die Gemeinde, wenn ich eine bestimmte Predigt halte? Ja, man kann gute Predigten halten, man kann ehrliche Predigten halten, man kann Predigten mit Konsequenzen halten. Was tun? Ich glaube, unser Hören muss da immer ganz nah bei Gott sein, um zu wissen, was ist dran. Aber immer dann, wenn wir auf Menschen reflektieren, wie könnten die reagieren, dann stehen wir in Gefahr, nicht mehr deutlich zu hören, was Gott will. Aber solche Geschichten und Gefühle und Traurigkeit und Sorgen und Menschenangst sind ja auch Gefühle, die gehen nun mit uns mit. Da gibt's noch mehr. Man kann auch zornig sein. Ach, das ist ein Gefühl, das es immer wieder gibt in unserem Leben, dass wir uns ärgern, dass wir zornig sind. Bei mir meistens dann, wenn ich im Kreisverkehr stehe und den Eindruck habe, da war jetzt gerade Platz, da hätte der vor mir reinfahren können, bei der nächsten Lücke wieder nicht und bei der dritten Lücke, dann ertappe ich mich immer wieder, dass ich im Auto sitze und laut ausrufe, Mensch, fahr doch! Das ist noch sanft. Zorn kann auch deutlicher sich ausdrücken. Aber an den Stellen entdecke ich mich auch emotional. An den Stellen vergesse ich immer wieder, dass ich auch manchmal der Erste bin im Kreisverkehr und mit meinen Gedanken gerade woanders. Und dann auch die Lücke nicht nehmen. Es gibt Gefühle, die in uns da sind und die hindern uns, auf Gott zu hören. Und die Frage ist, welche Gefühle, das müssen wir uns immer wieder fragen, sind in unserem Leben eigentlich gerade vorherrschend? Was triggert mich gerade an? Was bewegt mich und könnte mich hindern, Gottes Stimme zu hören? Und ein Problem, das manche Christen haben, ist das, dass sie gelernt haben, in der Bibel steht, dass es Früchte des Heiligen Geistes gibt. Sanftmut, Geduld, Liebe, Freundlichkeit. Das sind alles gute Früchte. Aber was machst du denn dann, wenn du gerade das Gegenteil in dir spürst? Und manchmal kommt dieses Gefühl auf, darf nicht sein. Das geht jetzt gar nicht. Du darfst jetzt nicht zornig sein. Oder Menschenfurcht, das geht gar nicht, das will Gott gar nicht. Traurigkeit über Erlebnisse, die du gemacht hast, wo du enttäuscht bist. Ja, stell dich nicht so an. Gott ist deine Freude und Gott ist deine Hoffnung, Gott ist deine Zuversicht. Das Dumme ist nur, die Gefühle sind da. Und wenn du sie ignorierst, dann hast du ein richtiges Problem. Denn diese Gefühle setzen sich tief innen fest und du bist nicht mehr wirklich stimmig. Du kämpfst gegen dich selber. Es gibt ein Buch, das ich euch empfehlen möchte. Glaubensriesen, Seelenzwerge. Peter Scancero, der in seinem Pastorenleben gemerkt hat, wie das ist, wenn man mit Gefühlen nicht adäquat umgeht, sie nicht zulässt im Leben. Und nur ein kurzer Auszug, was er schreibt. Er schreibt, wenn wir Gefühle ignorieren, kehren wir der Realität den Rücken zu. Auf unsere Gefühle zu hören, führt uns dagegen direkt in den Kern der Realität. So sind wir. Und es gibt eine Chance. In der Realität treffen wir Gott. Denn Gefühle sind Sprache auch unserer Seele. Sie sind der Schrei, der dem Herzen eine Stimme gibt. Trotzdem stellen wir uns oft taub, indem wir unsere Gefühle leugnen, sie verdrehen oder einfach abkoppeln. Auch unsere Gefühle kommen von Gott. Auch sie sind ein Signal. Auch sie sagen uns was. Es gibt Emotionen, auf die sollte man nicht immer direkt eingehen. Und die können passieren. Man kann so wütend sein, dass ich meinem Gegenüber anschaue und das intensive Gefühl habe, ich bin Linkshänder, dass ich jetzt gerne eigentlich meinem Gegenüber eine Watschen verpassen würde, weil ich mich so ärgere, weil ich so unverschämt finde, wie jemand mit mir umgeht oder mit jemand anderen. Und dann spüre ich vielleicht diese Situation tu's lieber nicht. Gibt ein bekanntes Hollywood-Beispiel dafür. Wo man sagen kann, berechtigt, aber vielleicht im Moment doch besser nicht, muss anders gelöst werden. Trotzdem müssen wir diese Gefühle ernst nehmen, weil auch in ihnen Gott uns auf was hinweist in unserem Leben, was gerade mit uns passiert, wer wir gerade wirklich sind. Und diese Ehrlichkeit dann zu nehmen und zu Gott zu bringen und mit Gott drüber zu reden, über diese Gefühle. Darum sagte ich, das ist so gnädig gewesen, dass Gott Samuel angesprochen hat und gesagt hat, hey, warum bist du traurig? Da ist Gott zum Seelsorger geworden an ihm. Und es ist schön, das zu lesen und das vertraue ich Gott, dass er das auch immer wieder in meinem Leben tut. Aber der Hinweis ist auch der, hey, sei du derjenige, der zu Gott kommt. Mit dem, wie du bist und wer du bist. Und Gott hält es aus. Und Gott versteht es. Und das ist nochmal so ein Hinweis in dem Text, der richtig erstaunlich ist. Nachdem Samuel gesagt hat, so ist es, sagt Gott, pass mal auf, nimm dir eine junge Kuh und sag, du gehst zum Opfern. Und ich denke mir, steht es da wirklich? Der sagt doch jetzt gar nicht die Wahrheit, oder? Dass er kommt, um jemanden zu berufen. Und doch gibt Gott ihm einen Weg, wie er mit seinen Gefühlen umgehen kann. Und das finde ich so erstaunlich. Da spricht Gott mit Samuel und sagt, weißt du was, ich verstehe dich. Ich weiß, was mit dir los ist. Und jetzt suchen wir einen Weg, wie wir miteinander umgehen können. Was wir tun können. Und bietet sich dem Samuel an. Wir können mit unseren Gefühlen und Bedürfnissen zu Gott kommen. Wenn wir das spüren und merken, was dran ist, dann gibt es einen Weg, den Gott nimmt. Aber natürlich muss ich dazu ehrlich sein. Es ist wirklich demütig und stark im Grunde, sich ehrlich zu seinen Gefühlen zu stellen. Stark ist nicht der, der alle Gefühle überspielt, der ist nicht stark. Der kann nämlich mit ihnen nicht umgehen. Aber derjenige, der sich traut, zu sagen, das ist es, Gott, da hast du es. Geh mit mir um. Das ist Demut und Stärke. Und das ist Befreiung. Befreiung, die viele Menschen in diesem Leben. Und ich glaube auch etwas, was wir als Christen immer wieder brauchen. Diese Demut zu sagen, das bin ich. Und geh du mit uns so um. Gott, geh du mit mir so um, wie es jetzt richtig ist. Und dann verwandeln sich Dinge. Nämlich die Liebe Gottes kommt in mein Herz und fängt an zu wirken und die Angst muss weichen. Weil wo Liebe Gottes ist, fängt an Angst zu weichen. Menschenfurcht fängt an zu weichen, weil ich mich in dem Getragensein von Gott weiß. Dass und ich werde wieder handlungsfähig. Also, was sind die Dinge, die uns gerade immer wieder im Kopf rumgehen und die wir vielleicht wegschieben wollen? Es ist nicht immer gut, sich zu tief in Gefühle hineinzulassen, aber sie wahrzunehmen und zu sagen, das sind sie. Und ja, die habe ich, ich bin ehrlich. Und ich halte die Gott hin. Das ist ein wichtiger Weg. So ist es. Und ich erlebe Jesus als jemanden, der sehr ehrlich mit seinen Gefühlen umgegangen ist. Gerade auch am Kreuz. Und wie Gott gesagt hat, wer er ist und wie er ist. Er ist da ein gutes Beispiel. Dicht am Herzen Gottes sein, das heißt auch, mit dem, wie ich bin, ehrlich zu sein und es Gott hinzuhalten. Um wieder seine Stimme zu hören, um zu merken, wer er ist. Hilfreich ist es dabei, immer wieder Menschen zu haben, die einen begleiten. Wisterschaft, Seelsorge in Anspruch zu nehmen, nicht nur vom Pastor, sondern von Menschen, denen man vertraut. Mit ihnen unterwegs zu sein. Für sich beten zu lassen. Und das ist gut so. Und ich freue mich über einen Gebetskreis, der außerhalb meiner Gemeinde stattfindet, wo verschiedene Pfarrer und Pastoren überkonfessionell sich treffen, füreinander beten. Und wir tauschen so knapp eine Stunde miteinander aus. Und dann gibt es den heißen Stuhl, auf den man sich setzt. Da haben so Kleingruppen und dann beten wir füreinander in einem Hören auf Gott. Wir hören auf Bibelstellen, wir hören auf prophetische Worte. Wir hören drauf, und was gibt Gott für Eindrücke, für Bilder, und beten dann jeweils für eine Person. Und an vielen Stellen sind dort wegweisende Dinge passiert. Einfach in diesem Begleiten, in dieser Seelsorge untereinander. Und ich wünsche jedem von euch eigentlich so einen Kreis, in dem er ehrlich aussprechen kann, wer bin ich, wie sieht's aus, weil dort so viel Heilung und Gutes geschieht. Weil wir dort Zuwendung Gottes erfahren. Und weil dort sich wieder Liebe Gottes im Leben ausbreitet. Samuel war einer der Propheten, die als einer der größten Propheten gelten in der Bibel. Die wirklich legendär sind. Und selbst er hat diese Seelsorge in Anspruch genommen. Von Gott her. Und sich begleiten lassen. Also ich finde es sehr gut, dass diese Stelle da so in der Bibel steht. Und wir eingeladen sind. Wir feiern jetzt nachher gleich Abendmahl. An diesem Abendmahl dann sind wir eingeladen, zu Gott zu kommen, wie wir sind. Wer wir sind. Das Abendmahl ist genau der Punkt, an dem wir sagen, Jesus, wir brauchen dich. Wir brauchen deine Gegenwart. Ich will nah an deinem Herzen sein. Und ich nehme deine Nähe an, deine Gnade, dein Wort. Ich nehme das an, dass du für mich bist. Und ich danke dir, dass ich nicht diese Stärke haben muss, alles im Leben zu bewältigen, weil du der Gott bist, der mich stark macht. Und darum lade ich euch ein. Kommt. Und kommt in diese Liebe, in diese Seelsorge auch zu Jesus hinein, der für euch da ist, zu dem ihr kommen könnt, wie ihr seid. Und es ist gut. Und oft genug passiert in so einem Abendmahl Heilung. Heilung in der Seele, Heilung im Geist und auch Heilung im Körper dürfen wir erwarten, dass da, wo wir ganz nah am Herzen Gottes sind, Heilung eintritt. Amen.